Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte. Ein wichtiger Hinweis vorab, diese Folge ist mit Unterstützung von Birding Tours entstanden und enthält Werbeinhalte.
Herzlich willkommen zurück zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute melden wir uns wieder aus unserem Field Office, diesmal in Griechenland. Ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir und einer von ihnen ist Andreas Weber. Den zweiten stelle ich Ihnen erst ein bisschen später vor. Das ist noch eine kleine Überraschung. Hallo Andreas, wir reisen nicht zum ersten Mal zusammen und wir sind nicht zum ersten Mal zum Birdwatchen. Diesmal sind wir in Griechenland. Was macht die Region, in der wir sind, so besonders? Wir befinden uns momentan im Norden Griechenland, in der Nähe vom Kirkinisee. Das ist der drittgrößte Stausee in Griechenland, wenn ich mich richtig erinnere und richtig recherchiert habe. Auch du bist schon öfter hier gewesen. Erzähl uns doch mal erst ein bisschen, was du so machst und warum du gerade hierher kommst.
Ja, ich bin Reiseleiter, mein eigenes Unternehmen, aber auch Reiseleiter für Birding Tours und das schon seit einigen Jahrzehnten. Habe also eigentlich keine andere Intention. Ich bin in Osteuropa vor allen Dingen unterwegs, aber auch hier in Griechenland. Ursprünglich im Osten aufgewachsen und dort auch sozialisiert. Früher in der DDR gab es diese Richtung, die war also vorgezeichnet. Wir konnten also nur in den Osten reisen, nach Rumänien, nach Ungarn, nach Bulgarien. Und für mich war es immer ein Geheimnis. Wir kamen also bis nach Südbulgarien und die Region dahinter war uns mehr oder weniger verborgen hinter dem eisernen Vorhang. Und insofern war das Interesse natürlich riesig, mal diese Region hier in Griechenland kennenzulernen.
Aber du kommst ja nicht einfach her zum Urlaub machen, sondern um Vögel zu beobachten und um Vogelinteressierte und mehr oder weniger vorgebildete Ornis hier zu guiden und ihnen ganz besondere Stellen zu zeigen, an denen man Vögel sehen und beobachten kann, die man anderswo nicht sieht.
Ja klar, also diese Region hier in Nordgriechenland ist also wunderbar geeignet, nicht nur für fortgeschrittene Ornithologen, sondern eben auch für Einsteiger, die einfach Vögel sehen wollen aus kurzen Distanzen, attraktive Vögel sehen wollen wie Pelikane, Krauskopfpelikan, rosa Pelikan, aber auch Flamingos, viele Reiherarten, Greifvögel. Das macht die Region so besonders, gerade weil hier Arten zusammenkommen, die hier im Winterquartier verbleiben, hier Nahrung finden, aber auch die hiesigen Brutvögel, die das ganze Jahr über hier verweilen, sind extrem interessant. Also wir haben hier ein Gebiet mit einer Biodiversität, mit einer Artenvielfalt, die seinesgleichen sucht.
Am Kirkinisee haben wir vor allen Dingen direkt auf dem See Krauskopf und rosa Pelikane beobachtet. Sind die hier heimisch? Rasten die hier nur? Ziehen die wieder weiter? Oder wie kommt es, dass wir gerade hier Pelikane beobachten können?
Ja, die beiden Pelikanarten, also der rosa Pelikan und der Krauskopfpelikan, die wir hier beobachten können, sind hier beheimatet. Vor allen Dingen der Krauskopfpelikan hat hier eine recht große Population. Er ist ja insgesamt nicht so häufig in Europa, im Gegensatz zum rosa Pelikan. Es gibt in ganz Europa nur einige wenige hundert Brutpaare. Der Prespasee, da gibt es die größte Krauskopf-Pelikan-Kolonie. Aber hier auch am Kirkinisee sind etwa so 100 Paare beheimatet. Vom Rosa-Pelikan sind nur einige wenige Brutpaare vorhanden. Dafür aber während der Rastzeit, während im Winter, sind dann hier mehr Rosa-Pelikane da, die das Gewässer nutzen, einfach für die Nahrungsaufnahme.
Was hier sehr zu empfehlen ist, ist eine Bootstour in den ersten Morgenstunden, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist und gerade aufgeht. Wir konnten hier super eindrucksvoll sehen, wie die Pelikane morgens über den See streichen, wie sie sich um das Boot versammeln. Wir haben wunderschöne Fotos schießen können. Das geht aber nur zu bestimmten Zeiten im Jahr. Was sind denn da die besten Reisezeiten, wenn man sich diese Pelikane aus der Nähe angucken möchte und wenn man vor allen Dingen so schöne Fotos machen mag?
Ja, man kann sich die Pelikane das ganze Jahr über anschauen. Für Vogelfotografen sind natürlich die Wintermonate am besten geeignet. Also Januar, Februar, Anfang März, dann sind die Pelikane im Prachtkleid, dann haben sie ihre blutroten Unterschnäbel ausgebildet. Das krausige Gefieder am Kopf ist sehr gut zu sehen. Das verliert sich dann im Laufe der Zeit. Im Frühjahr werden sie dann mehr und mehr vom Farbton etwas blasser. Also für Vogelfotografen ist das natürlich hier ausgesprochen gut geeignet, weil die Pelikane sehr nah auf kurzen Distanzen sichtbar werden.
Wir werden einige schöne Fotos, die wir hier aufgenommen haben, auf unserer Instagram-Seite für Sie verlinken und natürlich auch einen Hinweis dazu in die Shownotes setzen, sodass Sie da auch schnell hinfinden. Du hast jetzt noch eine andere spannende Art genannt, die erstmal sehr exotisch klingt. Flamingos. Wir können hier Flamingos beobachten. Sind die auch am Kerkinisee zu sehen oder muss man da irgendwo anders hin?
Sie sind sowohl am Kerkinisee zu sehen als auch an der Mittelmeerküste. Das ist ja das Besondere an diesem Gebiet, ja, dass also die Vogelbeobachtungsgebiete sehr nahe beieinander liegen und die Arten, gerade Flamingos ist so ein Beispiel, eben auf kurzen Distanzen sichtbar sind. Flamingos, die kommen vor allen Dingen von den Kolonien in Italien und Südfrankreich, sind aber auch ganzjährig zu sehen, weil immer einige auch hier verbleiben. Die Menge an Flamingos, die hält sich allerdings eher in den Wintermonaten bis ins Frühjahr hier auf.
Jetzt haben wir über sehr exotische und sehr ikonische Arten gesprochen, die jeder auch außerhalb der Hardcore-Birding-Szene kennt. Was gibt es denn hier sonst noch Spannendes zu sehen, was vielleicht eher die Spezialisten interessiert und nicht die absoluten Einsteiger?
Ja, das ist das Besondere an diesem Gebiet. Wir sehen hier Arten, die wir sonst eben eigentlich, wo wir in Mitteleuropa sehr weite Wege zurücklegen müssen. Das können wir hier alles auf kurzen Distanzen sehen oder hören, weil dieser Naturraum eben so vielfältig ist. Wir haben eben Gebirgssituationen, wir haben Steinbrüche, wir haben Felsregionen, wir haben montane und submontane Lagen und finden dort natürlich auch entsprechende Vogelarten. Beispielsweise können wir hier 7 von 8 Spechtarten sehen. Wir haben Ammerarten, die hier je nach Höhenstufe und je nach Naturraum eben deutlich zu erkennen sind. Zippammer, Zaunammer. Dann haben wir Massen an Grauammern in den Lagunen und in den Küstenregionen. Bei Thessaloniki können wir alle Wattvogelarten sehen, die auch in Deutschland an der Nordsee durchziehen. Und es gibt viele andere Beispiele mehr, je nach Jahreszeit. Die Greifvögel. Im Winter haben wir hier ein Rastvorkommen des Schelladlers. Aber während der Brutperiode kann man Schreiadler, man kann Schlangenadler sehen. Und es gibt sogar Vorkommen des Kurzfangsperbers.
Du hast den Schelladler erwähnt. Wir hatten, ich glaube, an meinem zweiten Tag das große Glück, gleich 4 gleichzeitig zu sehen. Wir haben aber auch Steinadler gesehen. Ich persönlich bin ja ein großer Gänse- und Entenfan und habe mich sehr über die Knäkente gefreut, die wir gesehen haben. Große Mengen an rastenden Gänsen. Welche Gänse kann man denn hier beobachten?
Ja, das Besondere an den Gänsearten, die sind natürlich nicht so zahlreich zu sehen wie in Norddeutschland oder wie in Mecklenburg. Es sind aber eben die Zwerggänse, die unsere besondere Aufmerksamkeit hier bekommen. Denn wir finden hier die größte Zwerggans-Population im Winterquartier. Das ist eine Population, die aus Schweden stammt und bis nach Griechenland zieht und hier ab Oktober bis März verbleibt und dann wieder zurückfliegt.
Wie erkenne ich denn die Zwerggans? Ich weiß, wir haben uns heute Morgen mit anderen Vogelbeobachtern, die nicht zu unserer Reisegruppe gehören, unterhalten, die offensichtlich Schwierigkeiten hatten, die Gänse entweder zu entdecken oder zu bestimmen. Was unterscheidet denn die Zwerggans? Wie erkenne ich die denn?
Ja, es gibt natürlich mehrere Merkmale. Wenn sie sehr nah zu sehen ist, dann sieht man eben die Augenringe sehr deutlich. Die Kopfform ist etwas gedrungener. Die sogenannte Blässe ragt bis auf oben, bis zum Kopf hinauf. Das ist also sehr, sehr gut zu sehen, weil sie, wenn sie eben sehr lebhaft, und das unterscheidet sie auch von anderen Gänsearten, eben sich präsentiert, dann ist das sehr deutlich zu erkennen. Die Größe allerdings ist natürlich relativ im Verhältnis. Gerade wenn man eben auf großen Distanzen beobachtet, dann ist die Größe nicht so ausschlaggebend.
Ja, dann ist es ja auch eher schwieriger zu erkennen, vor allen Dingen, wenn man überhaupt keinen Größenvergleich hat. Du bist jetzt mit einer Reisegruppe hier zum Vögelbeobachten, aber das ist nicht dein einziges Engagement in der Region. Du bist hier auch vielfältig vernetzt und förderst bestimmte Artenschutz- und Naturschutzprojekte. Was ist hier dein Schwerpunkt? Wofür interessierst du dich besonders und was sind hier die Probleme, mit denen rastende und heimische Arten zu kämpfen haben?
Naja, es ist ja so, dass also in Griechenland gibt es erhebliche Probleme, auch im Naturschutz. Natürlich, klar, weil die materiellen Voraussetzungen fehlen, Naturschutzverwaltungen oder Schutzgebiete zu etablieren, so wie wir das eben aus Deutschland kennen. Und insofern ist dieser See als Nationalpark zwar geschützt, allerdings eben Schutzmaßnahmen zu realisieren, ist natürlich eine andere Sache. Das Müllproblem, die fischereilichen Probleme der See wird sehr stark eben auch von den Einheimischen und auch selbst aus Bulgarien stammenden Anglern genutzt als Einnahmequelle. Und der Nutzungsdruck, der ist schon erheblich. Auch innerhalb der Landwirtschaft finden wir eben viele, viele Beispiele. Ein Beispiel wäre die Beweidung und Überweidung mit Wasserbüffeln. Und insofern versuchen wir natürlich eben den Naturschutzgedanken hier zu stärken, also in der einheimischen Bevölkerung und vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit mit den hiesigen Dienstleistern, die natürlich am ehesten darauf hinwirken können, dass bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden können. Das ist ein ganz kleiner Beitrag, den wir hier leisten, ein winzig kleiner Beitrag, aber es ist ein besserer Beitrag, als mit irgendwelchen Ideologien zu kommen und den Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Für diese Region, die ja keine touristische Region ist, ist es ganz wichtig, dass wir hier sind mit einer Birding-Tours-Gruppe und nicht mit irgendeiner Delegation, die sagt, ihr müsst die und die Schutzmaßnahmen umsetzen. Das ist meistens eben wenig erfolgreich.
Also arbeitest du hier vor Ort auch mit vielen Einheimischen zusammen? Arbeitest du immer mit den gleichen Guides oder mit den gleichen Menschen zusammen, die sich hier auskennen, die hier ökonomische Strukturen haben? Oder wechselt es immer mal?
Wir arbeiten immer mit denselben Strukturen zusammen, mit denselben Dienstleistern, mit den Hotels, mit den Guides, die hier verwurzelt sind, die hier Einfluss nehmen können auf Naturschutzproblematiken. Auch hier wächst natürlich der Druck, dass Flächen für Windenergie und für Solar ausgewiesen werden. Und insofern, wenn man die Naturschützer und unsere Guides sind im Naturschutz verankert, wenn man die unterstützt, dass sie einfach mehr Freiheitsgrade haben und nicht irgendwelche staatlichen Jobs übernehmen müssen, dann leistet man natürlich einen Beitrag und wir greifen da immer wieder zurück und hoffen, dass diese Strukturen auch nach uns eben erhalten bleiben. Das ist unser Anspruch, ganz klar.
Also es lohnt sich, in diese Region zu kommen, nicht nur um Vögel zu beobachten, sondern um auch vielfältige Projekte damit zu unterstützen und eben einen kleinen Beitrag zu leisten, dass solche Gebiete wie das Gebiet um den Kirkinisee erhalten bleiben und nicht irgendwann im Plastikmüll verschwinden, überfischt werden und sich eigentlich kein anderer mehr dafür interessiert. Es ist jetzt Anfang März. Ist das die beste Reisezeit oder was würdest du empfehlen, zu welcher Jahreszeit? Du kannst jetzt eigentlich fast nichts anderes empfehlen, weil du mich ja überredet hast, jetzt mitzukommen. Aber was kannst du empfehlen? Lohnt es sich jetzt nur im Frühjahr oder ist auch der Herbstzug vielleicht interessant, weil die eine oder andere Art wird ja hier auch durchziehen?
Jede Jahreszeit ist wunderbar, man ist sehr gut geeignet. Man muss natürlich schauen, dass im Sommer wird es sehr heiß, im Winter ist es kühl, es ist sehr kontinental. Man kann also Regentage auch hier vorfinden. Aber es kommt immer darauf an, welche Zielarten auch nicht nur ornithologischer, sondern auch botanischer Zielarten man eben favorisiert. Da kann man eigentlich jede Jahreszeit hier nur empfehlen.
Bietest du denn auch Reisen zu jeder Jahreszeit an?
Gemeinsam mit Birding Tours bieten wir Reisen eigentlich rund im gesamten Jahr an, mit unterschiedlichen Zielarten natürlich, auch Reisen, die auch mehr botanischen Charakter haben oder für Fotografen natürlich auch. Ja, aber es ist natürlich hier wirklich jede Jahreszeit geeignet.
Wunderbar. Und bevor ich jetzt gleich zu meinem zweiten, ganz besonderen Gast komme, frage ich dich noch, was war deine spektakulärste Beobachtung auf dieser Reise? Worüber hast du dich am meisten gefreut? Über welche Art?
Ich habe alle Arten, die wir während dieser Reise gesehen haben, die kannte ich schon.
Davon gehe ich aus.
Was mich am meisten faszinierte, war einfach der Vogelzug. Ja, durch diese Kaltluft, die wir hier genießen konnten, haben wir einen interessanten Aspekt in der Vogelkunde, in der Ornithologie eben erkennen können. Und zwar, dass dieser Zugstau, der hier entstanden ist, weil viele Zugvögel dann eben hier in der Region bleiben, weil sie hier Nahrung finden und nicht weiterfliegen ins kontinentale Bulgarien oder Rumänien. Und das ist für mich immer das Faszinierendste. Diese Massen an Kleinvögeln, die hier unterwegs sind, die hier noch eine Weile verharren, und erst dann, wenn das Wetter besser wird, dann weiterfliegen.
Sie hören also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es lohnt sich auf jeden Fall, nach Griechenland zu kommen. Es lohnt sich auch noch aus einem ganz anderen Grund, weil manchmal sieht man nicht nur ganz besondere Vögel, sondern trifft auch besondere Menschen. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass ich Thomas Grisan Flieger hier begegnet bin. Er ist nicht nur einer der Gründer von Birding Tours, sondern auch der Gründer unseres Vögelmagazins. Wir haben heute beide tatsächlich nochmal nachgeguckt, wann genau das gewesen ist und sind selber etwas überrascht gewesen, dass wir in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum mit dem Vögelmagazin feiern. Was für ein toller Zufall, dass wir uns hier über den Weg gelaufen sind und jetzt zusammen diesen Podcast aufnehmen. Hallo Thomas.
Hallo Nina. Ich war selbst auch sehr platt und überrascht, dass du die Chefredakteurin von Vögel bist, quasi in meine Nachfolge angetreten hast und dass du das so toll und weiterführst, ergänzt noch um weitere modernere Techniken, die damals ja noch gar nicht denkbar waren, wie dieser Podcast zum Beispiel.
Genau, aber du hast den Grundstein gelegt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein ganz eigenes Birding-Magazin zu gründen, was sich ja von den damals vorhandenen Magazinen etwas abgehoben hat? Wie ist dir dazu die Idee gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Ich habe immer schon den Falken gelesen, auch als der Falke noch in der DDR erschien. Und als er dann hier als er sich ausbreitete über Gesamtdeutschland durch die Wende, habe ich den natürlich weiterbezogen, aber da war dann die alte Redaktion, die in DDR-Zeiten den Falken gemacht hat, weg und man suchte also hier eine neue Redaktion, die man dann auch gefunden hat und mit der ich ehrlich gesagt nicht zufrieden war. Also als Falke-Leser habe ich erwartet, dass es entweder auf wissenschaftlicher Sicht weitergeht oder eben populärwissenschaftlich. Das habe ich dann dem damaligen Herausgeber auch geschrieben. Ich habe geschrieben, also Leute, wir sind jetzt hier im Westen und da kann man sich nicht mit langweiligen wissenschaftlichen Reiseberichten zufrieden geben. Und wir müssen ja auch alle das Interesse haben, den Vogelschutz über die Leser in die Bevölkerung zu transportieren. Und daraufhin hat mich dann der Herr Stahl eingeladen, dem der Falke damals gehörte, zu seinem Verlag gehörte dann der Falke in Westdeutschland. Und dann habe ich ihm da ein paar Ideen unterbreitet. Ich habe gesagt, da müssen Kurznachrichten rein, da müssen Bestimmungshilfen rein, da müssen viel mehr und tolle Fotos rein. Nicht schwarz-weiß und immer die gleiche Nachtigall, sondern auch mal ganz was anderes. Da müssen Reiseberichte rein. Man muss richtig Spaß haben, da dieses Blatt zu öffnen und man muss gespannt sein, was einem da erwartet. Und daraufhin hat er mir angeboten, ja, dann arbeiten Sie doch bei uns so ein bisschen beratend mit. Dafür bekommen Sie dann das Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Das wäre für mich damals unerschwinglich gewesen. Das kostete ein paar tausend D-Mark damals. Da habe ich gesagt, dann machen wir. Ich kriege jedes Mal, wenn ein neuer Band erscheint, kriege ich den. Und dafür mache ich dann mit beim Falken. Nun hat sich der Falke dann aber doch nicht so entwickelt, wie ich gehofft hatte. Ich hatte zwar dann eingeführt, dass man immer so ein Rätselfoto macht. Das gibt es heute noch im Falken. Und dass man vorne mit Kurznachrichten anfängt und so einen kleinen Blick über die neuesten Entwicklungen, auch in der Literatur. Aber als dann der Einhard Betzel dazu kam als Chefredakteur, war das nicht mehr so ohne weiteres möglich, weil das ist eben halt ein Wissenschaftler. Er hat zwar mal als Ziel formuliert, wir müssen den Falken zum Spiegel machen, wir müssen so populär sein wie der Spiegel. Also an jedem Kiosk muss der Falke verkauft werden, das hat man bis heute nicht so richtig erreicht. Deshalb war ich dann immer so ein bisschen unzufrieden, habe mich dann mit Betzel auch nicht mehr so gut verstanden, weil er eben dieses Wissenschaftliche sehr betonte. Das muss er ja auch. Er hatte ja einen Ruf zu verteidigen, im Gegensatz zu mir, der ich eben da völlig frei war. Und dann habe ich mich mal so umgehört, was gibt es denn da für Kontakte, was kann man denn da machen? Und dann habe ich von Leica mal den Tipp gekriegt, ja, melde dich doch mal beim DWJ-Verlag, die sind, glaube ich, ganz pfiffig, mit denen kann man vielleicht sowas anfangen. Dann habe ich mich tatsächlich bei denen gemeldet, habe mit denen gesprochen, wir haben uns dann mal getroffen. Da fragte mich dann der zukünftige Herausgeber, wie soll das Blatt denn heißen? Ich sage, Vögel, so klar. Ich dachte, das ist doch kein Name für so ein Blatt, das kann man doch nicht machen. Ich sagte, Sie werden sehen, dass man das machen kann. Ja klar kann man das machen.
Und man konnte es machen, wie wir sehen.
Man konnte es machen. Dann auch sehr erfolgreich. Und Vögel ist eigentlich genau mit der Konzeption, die ich als Leser für mich gewünscht hätte, am Anfang erschienen. Es hat sich bis heute im Grunde auch so durchgezogen. Es ist populär, es macht Spaß, es hat tolle Fotos. Man kann sich austauschen, man wird nicht abgeschreckt durch streng wissenschaftliche Ausführungen, die man vielleicht gar nicht so interessant findet wie die Wissenschaftler selber. Also man muss immer gucken, dass die Wirkung der Vögel auf den Menschen eigentlich das Thema ist. Und wie können wir diese Wirkung für uns nutzen, für den Naturschutz? Und wie können wir diese Wirkung, diese entspannende Wirkung, die Vogelbeobachtung ja auch hat, wie können wir das fördern? Und das fördern wir wahrscheinlich weniger durch wissenschaftliches Arbeiten am Vogel. Wird Menschen geben, die mir da widersprechen. Aber wir können es fördern, indem man die Laien mehr mitnimmt. Und dass man die Freude hat an der Natur und dass man den Spaß, das muss man in so einer Zeitschrift eben spüren. Und das spürt man ja heute noch. Das finde ich ganz toll.
Da hast du auf jeden Fall recht. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Und auch der Falke, der ja mittlerweile quasi unser Schwesternmagazin ist, weil wir ja im selben Verlag jetzt erscheinen, hat sein Publikum und seine absolute Berechtigung, aber es hat natürlich eine viel höhere Eintrittsbarriere und erwartet eine andere Vorbildung und eine andere Herangehensweise als das Vogelmagazin. Wir wollen ja mit deiner wunderbaren Vorarbeit und dem Grundstein, den du damals gelegt hast, eigentlich jeden ansprechen. Wir möchten sowohl den Einsteiger ansprechen, der sich für das Ganze interessiert und der vielleicht durch lange wissenschaftlich anmutende Texte wirklich abgeschreckt wird, aber wir möchten natürlich auch den schon vorgebildeten und tiefer interessierten Orni mit unserem Magazin beglücken. Nicht nur durch schöne Bilder, sondern auch durch spannende und interessante Berichte und ihm vielleicht die eine oder andere Anregung geben, wohin er seine nächste Reise planen könnte. Im Prinzip hast du genau recht, das Magazin hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wir haben hier und da optisch uns immer wieder ein bisschen verbessert, würde ich sagen, sind ein bisschen mit der Zeit gegangen, aber von den Rubriken ist vielleicht noch eine Kolumne hinzugekommen. Rausgeschmissen haben wir eigentlich, glaube ich, nichts. Es ist im Prinzip genauso geblieben, wie es war, weil es nämlich auch schon sehr gut so von Anfang an durchdacht wird. Das ist zumindest meine Meinung und unsere Leserinnen und Leser und unsere Hörerinnen und Hörer geben uns ja recht damit, indem sie unser Magazin immer noch mit steigenden Zahlen beziehen und sich dafür interessieren. Jetzt haben wir gerade über Reisen geredet, weil das Vögelmagazin ja, war ja nicht deine letzte Station. Du hast ja danach nicht das Handtuch geworfen, sondern hast dir ein neues Betätigungsfeld gesucht und bist jetzt Mitinhaber von Birding Tours. Was ist das Prinzip von Birding Tours? Worum geht's da und was bietet ihr vogelinteressierten Menschen an?
Ja, wenn Vögel das Magazin ist, was man im Ohrsessel im Wohnzimmer liest und sich in die Welt hinaus träumt, dann nehmen wir diese Träume auf und verwirklichen sie. Das macht Birding Tours. Also ich fange vielleicht mal anders an. Ich habe schon als 20-Jähriger vogelkundliche Exkursionen geleitet. Mit der Volkshochschule fing das an. Und dann habe ich gehört, es gibt in Holland so viele Gänse zu sehen und bin dann auch mit einer anderen Volkshochschule da mal hingefahren. Und da habe ich gedacht, das kann man hier auch machen. Dann haben wir so 2-Tagestouren nach Holland gemacht, haben da die Gänse angeguckt und ich habe dann gemerkt, was kann man da besser machen, was kann man anders machen. So ähnlich wie bei Vögel auch, durch eigenes praktisches Tun eben dazugelernt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, immer mehr auch durch die Volkshochschule Reisen anzubieten, die länger dauerten als ein Wochenende. Das waren dann hinterher 3 bis 4 Tagesreisen, die wir da gemacht haben. Und eine von diesen Reisen hat ein gewisser Rainer Stoll, der später mein Partner bei Birding Tours werden sollte, hat irgendwie davon gehört, hat mitgekriegt, hat mich angerufen, hat gefragt, ja, kann ich denn da mitkommen? Da habe ich gesagt, ja klar, kannst du da mitkommen, überhaupt kein Problem, freuen wir uns drüber. Du musst dir nur dein Zimmer selbst besorgen auf Helgoland. Das mache ich nicht, da habe ich keine Lust zu. Es ist auch versicherungstechnisch und hin und her. Die Arbeit würde ich mir nicht machen, aber ich mache gerne dann Führung auf Helgoland. Dann hat er in Helgoland angerufen beim Tourismusbüro. Die waren damals ziemlich stoffelig, also so richtig nordfriesisch auf der Spur. Und da die haben ihm gesagt, ja, wir haben aber nur noch Doppelzimmer. Und da hat er gesagt, ja, ich brauche aber kein Doppelzimmer. Dann nehme ich ein Doppelzimmer zum Einzelzimmerpreis. Das wird auch gehen. Da haben die gesagt, nee, das können sie nicht machen. Da müssen sie doch einen suchen, der eben da mit ihnen
das Zimmer... Noch mit einem anderen fremden Börder das Zimmer teilt.
Ja, da hat er natürlich gesagt, so geht das nicht. Er war schon im Tourismus unterwegs, damals hieß die Firma Waschbärreisen. Und dann hat er mich wieder angerufen, hat gesagt, pass mal auf, du kennst dich mit der Vögelei aus und ich kenne mich mit der Reiserei aus und dann lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht was zusammen machen. Ich lade dich ein zu einer Reise nach Costa Rica.
Oh, das ist ja auf jeden Fall ein guter Geschäftsstart.
Ja, du kannst dir vorstellen, dass ich da nicht Nein gesagt hätte.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Da würde ja so ziemlich jeder hier schreien.
Ja, und dann haben wir eine Reise nach Costa Rica gemacht, die dann richtig vogelkundig angehaucht war. Ansonsten die Reisen, die er machte, waren eigentlich so richtig touristische Reisen. Das war die erste ornithologisch angehauchte Reise. Die da mit waren, die waren da auch überrascht. Die fanden das dann auch toll. Und nach Costa Rica haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, komm, dann machen wir jetzt mal so einen eigenen Laden auf. Wir haben dann innerhalb von Waschbärreisen ornithologische Reisen angeboten. Haben uns dann nach 2 Jahren, als das richtig, die ersten Reisen waren ausgebucht, die mussten wir doppelt anbieten, noch weitere Termine dazu nehmen. Da ging es nach Ungarn, zu den Meißendorfer Teichen hier in Deutschland. Das waren also nur die Reisen und die waren sofort ausgebucht. Wir haben dann beschlossen, wir machen das jetzt noch ein Jahr weiter und wenn der Trend wirklich so ist, dann gründen wir uns aus. Und dann war die Frage, wie nennen wir uns? Ich habe gesagt, ja, Birding Tourist, das ist ja das, was wir machen und wir wollen ja vielleicht auch international werden. Und nehmen wir gleich einen englischen Namen, weil Vögelreisen hört sich nicht so...
Ja, das könnte man definitiv auch falsch verstehen. Vielleicht haben Sie genügend Fantasie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, um sich vorzustellen, was Leute damit assoziieren könnten.
Ja, und das wollten wir nicht, in das Fahrwasser wollten wir nicht geraten. Deshalb Birding Tours, es hat sich hinterher auch bewährt. Also am Anfang gab es Menschen, die sagten, habt ihr keinen deutschen Namen? Da habe ich gesagt, na, wir sind ja auch international, wir wollen ja auch in anderen Ländern verstanden werden. Und dann hat sich Birding Tours gut entwickelt. Wir haben immer steigende Umsätze gehabt und jetzt durch Corona ist das nochmal richtig gepusht worden. Wir haben so viel ausgebuchte Reisen wie noch nie. Wir haben auch noch nie so viele Reisen angeboten wie im Moment. Wir suchen also immer noch Reiseleiter mit neuen Ideen. Wir haben 80 Ziele allein in Deutschland, die wir bedienen können und sind mittlerweile ja auch in ferneren Ländern unterwegs. Wobei mein Schwerpunkt eindeutig Europa ist, Mitteleuropa, wo ich auch gerne mit dem Zug dann fahre, um dahin zu kommen. Aber das muss jeder selber wissen. Wir bieten also Reisen eigentlich um die ganze Welt an.
Das mit Corona, das Interesse am Vogel beobachten und am Birding allgemein gestiegen ist, haben wir ja auch bemerkt. Wir haben sehr viel mehr Leser, sehr viel mehr Zuschriften bekommen seit Corona. Also da sind wir auch auf jeden Fall positiv überrascht und das freut uns natürlich besonders, weil jeder, der sich für Vögel interessiert und unser Magazin liest oder sich dann später für eine Reise interessiert, sich auch für den Natur- und Artenschutz begeistern kann oder schon eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbringt. Und das ist natürlich auch am Ende unser aller Anliegen, diese wunderschönen Regionen zu erhalten. Ich bin jetzt auch schon zum zweiten Mal mit Birding Tours unterwegs, kann das nur empfehlen. Die Organisation ist top. Wir haben wahnsinnig viel gesehen. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass wir hier am Kirkinisee und in der Region drumherum, wir haben uns ja nicht nur hier am See aufgehalten, wir sind auch in der Lagune bei Thessaloniki gewesen, wir sind im Hochland gewesen, an den Ausläufern des hiesigen Gebirges. Wir haben gestern Abend dann die Reise rekapituliert und sind auf 144 Arten gekommen, die wir hier mindestens gesehen haben. Der ein oder andere wird vielleicht noch die ein oder andere Art mehr entdeckt haben und es vielleicht nicht verraten haben oder in so einer Gruppe kriegt man ja auch nicht immer alles mit. Bist du jetzt zum ersten Mal hier am Kirkinisee oder bist du schon mal hier gewesen?
Nein, ich bin zum ersten Mal hier am Kirkinisee. Das liegt auch daran, dass ich durch meine eigenen Reiseleitungen auch immer ein bisschen ausgelastet bin, was meine Zeit angeht. Aber jetzt bin ich Rentner und kann da von der Seite aus mehr Reisen machen. Und zum Kirkinisee zu kommen, ist eigentlich ein Wunsch von mir seit 15, 20 Jahren.
Oh, da hast du dir ja viel Zeit gelassen, um dann diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Hat es denn deinen Vorstellungen bisher entsprochen? Bist du glücklich darüber, wie es hier gelaufen ist, was wir hier gesehen haben?
Das hat meine Vorstellung nicht nur übertroffen, sondern ich bin auch ganz begeistert davon, wie die Landschaft hier ist. Die schneebedeckten Gipfel im Hintergrund, davor der stille See, die Wolken, die da drüber hängen, die Sonnenuntergänge hier, das ist ganz was anderes als im Ruhrgebiet, wo ich wohne. Und die Vogelmassen hauen mich wirklich vom Stuhl. Ich habe am ersten Tag gedacht, das gibt's nicht, dass ich sowas in Europa erleben kann. 6 Schelladler auf einem Spektivschwenk zu sehen. Über 100 Zwerggänse, die da drunter oder unter den kreisenden Adlern da über die Fläche laufen. In jeder Ecke sitzt was. Du siehst Löffler, du siehst die weißen Reiher, du siehst die Gänsemassen, du siehst die Gründelenten, Knäkenten, jetzt die ersten dabei, die bunten Löffelenten, die Spießenten, die Pfeifenten. Es ist ein Traum. Also ich weiß, ich kann das gar nicht ausdrücken im Moment. Ich bin total platt, dass man das. Ich kenne solche Massen nur aus Afrika.
Also mir ist es hier auf der Reise auch oft so gegangen, dass man eigentlich den Mund fast nicht mehr zugekriegt hat, weil man jedes Mal, wenn man den Kopf gedreht hat, wieder etwas entdeckt hat und eigentlich teilweise schon auf dem Rückweg zum Hotel alles abgeschrieben, Fernglas schon weggepackt hatte, so ungefähr. Und man dann doch noch wieder eine wirkliche Besonderheit gesehen hat, wie zum Beispiel Dienstag, als wir ganz zum Schluss im wirklich allerschönsten letzten goldenen Licht noch 2 Triele gesehen haben, auf die einige sehr gewartet haben und die uns dann wirklich nochmal überrascht haben. Hier ist wirklich eine Vielfalt und eine Überraschung nach der nächsten quasi zu finden. Welches war denn dein Highlight hier? Was war die Art, die die du unbedingt sehen wolltest und welche Art hat dich besonders überrascht?
Überrascht haben mich die vielen Zwerggänse. Ich kenne die in einem Trupp von 30, die regelmäßig in Holland überwintern, auch von der schwedischen Population, die aber irgendwann mal da mit so einem Ultraleichtflieger nach Holland gebracht worden sind. Die Urahnen von denen, seitdem gibt es in Holland über 30 Zwerggänse, so ungefähr, die ich auch fast jedes Jahr dann gefunden habe. Ich habe da immer eine Reise hingemacht. Das hat mich also hier sehr gefreut. Ich denke, das, irgendwie kennen wir uns. Oder eure Verwandten, die kenne ich. Eure Neffen und Tanten, die ich in Holland kennengelernt habe. Und was mich hier auch total platt gemacht hat, waren eben die Schelladler. Ich kenne Schelladler auch aus dem Brutgebiet in Belarus, aber beim Durchzug in Israel. Aber die hier bei der Nahrungssuche zu sehen, hier in ihrem Winterquartier, in verschiedenen Altersklassen, auf wirklich nahe Entfernung auch, das hat mich unheimlich umgehauen. Und noch eine Sache, als wir hier am Meer waren, wo wir auch die Triele gesehen haben, da waren 2.500 Schwarzkopfmöwen, wie ein Schneegestöber mit den schwarzen Köpfen, den silberfarbenen Oberflügeln. Das war auch optisch so ein Hammer, wo ich denke, wo kann man sowas erleben? Wahrscheinlich nur hier.
Ja, das fand ich auch ganz faszinierend, vor allen Dingen, weil sie sich dann von ihrer Raststätte, ich fast gesagt, von dem Gewässer, wo sie gerastet haben, zwischendurch immer wieder erhoben haben und wirklich wie eine weiße Wand oder Wolke über das Wasser gewabert sind. Es hatte schon fast starren Anmutung. Also das war wirklich ein faszinierender Anblick. Und mich hat hier ganz besonders diese extreme Vielfalt und auch diese unterschiedlichen Arten angesprochen. Es ist nicht nur reiner Singvogelzug gewesen. Wir haben hier wirklich viele Singvögel gesehen. Wir haben eine Zipammer gesehen. Das hat mich ganz besonders gefreut. Wir haben hier aber auch sehr viele rastende Enten gesehen. Haben wir schon drüber gesprochen. Hast du schon einige Arten genannt. Faszinierend. Wirklich toll. Greifvögel, Steinadler, Schelladler. Ich habe jetzt auch noch Schlangenadler reinrufen gehört heute Morgen beim Frühstück, dass die jetzt auch ankommen. Die vielen Eulen, das haben wir fast vergessen. Man hört hier jede Nacht vorm Fenster Steinkreuze rufen. Wir haben unterschiedlichste Eulen gesehen. Wir haben sie fotografiert. Auch das verlinken wir Ihnen natürlich. Ich glaube, die Reise wird sogar damit beworben, dass es mehr Steinkreuzer als Bewohner in der Region gibt. Wir haben unterschiedlichste Reiherarten gesehen. Man kann es eigentlich gar nicht aufzählen. Balkanmeise, Beutelmeise habt ihr, glaube ich, gesehen. Da war ich, glaube ich, nicht mit dabei. Bartmeise. Da sind auch einige Teilnehmer ganz aus dem Häuschen gewesen. Da war ich übrigens noch dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt erscheinende Magazin vorzubereiten hier zwischen Tür und Angel. Wenn Sie also den einen oder anderen Rechtschreibfehler finden, dann ist es der Reisetätigkeit geschuldet. Ich hoffe, Sie verzeihen uns. Man ist hier aus dem Staunen wirklich gar nicht mehr rausgekommen und hat jeden Tag in unterschiedlichsten Landschaften ganz neue Dinge erlebt und wurde immer wieder überrascht. Hast du schon eine neue Reise geplant oder machst du jetzt erstmal in Ruhe, entspannst dich ein bisschen in heimischen Gefilden?
Ja, das wird erstmal so nicht gelingen. Ich bin übernächste Woche in Seeland, also in der holländischen Provinz Seeland, die liegt ganz im Westen. Da bin ich fast eine Woche unterwegs, auch mit Birding Tours. Die Reise mache ich zum ersten Mal. Das ist für mich dann auch immer spannend. Mhm. Ist das auch alles zu, was ich mir da so zurechtgelegt habe? Ich kenne die Gegend zwar, aber zu dieser Jahreszeit bin ich da noch nicht gewesen, sondern meistens im Winter oder im Herbst. Und da bin ich sehr gespannt. Da ist das dann wieder eine ganz andere Geschichte. Da haben wir dann Seevögel, die wir da sehen können, vom Brauersdamm aus. Also dann sehen wir eher eine Eisente als eine Spießente.
Da freue ich mich
sehr drauf. Zumal ich einige von den Gästen auch schon kenne und auf anderen Reisen kennengelernt habe. Das ist auch so ein Effekt. Das bildet sich also langsam so eine Gemeinde aus. Man hat dann bekannte Gesichter, von denen man weiß. Und das ist, man freut sich. Ich freue mich drauf.
Ja, wir haben hier auch wirklich sehr nette Leute auf der Reise kennengelernt, sehr nette andere vogelbegeisterte Menschen. Es hat sich ja eine ganz lustige Reisegesellschaft gebildet und man könnte sich durchaus vorstellen, mit dem einen oder anderen auch noch andere Reisen zu unternehmen. Das kann ich auch positiv zurückgeben. Auch das ist bei meiner ersten Birding Tours Reise schon so gewesen. Man trifft halt gleichgesinnte Menschen und kommt schnell ins Gespräch, kann sich gut austauschen und hier und da entstehen mit Sicherheit Freundschaften. Birding Tours und Vögelmagazin haben eh schon eine langwährende Freundschaft. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie sich mal um, lesen Sie unsere Reiseberichte, holen Sie sich Anregungen, schauen Sie, was Birding Tours anbietet. Vielleicht ist ja der ein oder andere zukünftige Reiseleiter sogar unter Ihnen oder Reiseleiterin natürlich. Auch da stellen wir sehr gerne den Kontakt her. Wenn Sie also besondere Ideen, Begabungen, Fähigkeiten und Interessen haben, können wir da alle miteinander mit Sicherheit ins Gespräch kommen. Ansonsten würde ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich verabschiede mich auch von Thomas Griesdorf-Degger. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier getroffen haben. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier unterhalten haben. Ich glaube, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern ein paar spannende Geschichten erzählen können. Und langsam aber sicher müssen wir unsere Koffer packen und uns auf den Rückweg machen. Also verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und verabschiede mich von Thomas.
Ja, tschüss, bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Das waren Andreas Weber und Thomas Griesdorf-Degger zu Gast bei Dr. Nina Krüger im Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch und schreiben Sie uns eine positive Bewertung. Ebenfalls würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Damit verpassen Sie dann auch keine der kommenden Folgen der Vögel-News und unserer regulären Podcast-Folgen. Wir möchten uns herzlich für Ihre Zeit bedanken und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!